Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Heute spreche ich wieder mit meinem lieben Kollegen Philipp Frohn. Hi Philipp.
Hi Felix, bist du aus München extra vor dem Oktoberfest geflüchtet?
Ein wenig, ja. Ist doch immer nicht voll in München um die Zeit. Ja, und Stichwort voll, Philipp. Wir wollen heute über das abzeichnende Drama am deutschen Wohnungsmarkt reden, denn schon jetzt ist klar, es fehlen hunderttausende Wohnungen in Deutschland. Gestiegene Zins- und Rohstoffpreise verschlimmern das Problem und stürzen den Bau in eine echte Krise. Nun hat die Bundesregierung zumindest letzte Woche zum Baugipfel geladen und auch erste Maßnahmen angekündigt. Aber reichen diese aus? Um die Neuigkeiten zu analysieren, haben wir heute einen meinungsstarken Gast ins Studio zugeschaltet, Ronald Slabke. Der Berliner ist Chef des Finanzdienstleisters Hypoport, zu dem auch der Kreditvermittler Dr. Klein gehört. Heute diskutieren wir mit Ronald über die Krise am deutschen Immobilienmarkt, Reformbemühungen der Regierung und über die Höhe der Mieten. Und wir sprechen mit ihm darüber, wie es ist, wenn man plötzlich hunderte Millionen Euro weniger besitzt. So, wie bereits im Intro angekündigt, heute zugeschaltet aus Berlin, Ronald Slabke. Grüß dich, Roland.
Hallo, ihr zwei. Grüßt euch.
Ja, wer sich auf Twitter rumtreibt und für Immobilien interessiert, wird dich wahrscheinlich schon kennen. Aber für alle anderen, erzähl doch mal in zwei Sätzen, wer du bist und was auch Hypoport so macht, deine Firma.
In zwei Sätzen. Okay, also.
Maximal bitte.
Ich bin CEO und Gründer von Hypoport. Bewege mich insofern in den letzten 27 Jahren in der Immobilienfinanzierung in Deutschland. Hypoport ist ein Unternehmen, das Plattformen für die Digitalisierung der Kreditwirtschaft baut, gerade auch für die Immobilienfinanzierung in Deutschland. Vom Häuslebauer über die Eigentumswohnung bis hin zum sozialen Wohnungsbau finanzieren wir alles über unsere Plattform und sehen insofern, was passiert gerade in Deutschland, haben sozusagen spüren den Puls der Zeit und haben als Unternehmen viele Ideen, wie man das besser machen kann. Und ich persönlich äußere mich auch gerne dazu, wie wir besser Wohnungsbau in Deutschland betreiben.
Ich glaube, auch viele, die jetzt über Dr. Klein zum Beispiel eine Immobilienfinanzierung abschließen, die haben ja letztlich auch mit Hypoport zu tun. Vielleicht, um das nochmal einzuwerfen, ne, wer eine Immobilienfinanzierung über Dr. Klein abschließt, der hat ja am Ende auch mit Hypoport zu tun, ist vielleicht vielen Menschen eher ein Begriff noch.
Ja, das stimmt. Natürlich. Also unsere B2C-Marke wäre Dr. Klein, genau. Und darunter liegt die Europace-Plattform als verbindendes Element innerhalb der deutschen Kreditwirtschaft, wo auch viele andere Marken, sozusagen viele gute Berater, viele Bankfilialen angeschlossen sind, um die jeweils optimalen Produkte für die Verbraucher zu finden im Markt.
Super. Jetzt hast du schon angesprochen, dass ihr sehr am Puls der Zeit seid, wie du gesagt hast. Lass uns über die Wohnungsbaukrise sprechen. Also das berühmt-berüchtigte Ziel, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, werden wir drastisch verfehlen dieses Jahr. Mittlerweile ist das auch kein Geheimnis mehr von der Politik. Frau Geiwitz hat es schon bereits zugegeben. Immerhin gab es letzte Woche einen Baugipfel dazu. Es gibt erste Maßnahmen, um gegenzusteuern und die Wohnungsnot zu lindern. Zum Beispiel gelockerte Klimavorschriften für Neubauten oder auch Sonderabschreibungsmöglichkeiten für Vermieter. Wie schätzt du diese Ergebnisse ein?
Also da müssen wir ein Stück weit davon anfangen. Also erstens, wir werden nicht dieses Jahr die 400.000 verfehlen, sondern wir werden das dritte Jahr in Folge weniger Fertigstellung, weniger Bauanträge und noch viel weniger Baustarts sehen. Und wir können aus der jetzigen Aktivität auf dem Finanzierungsmarkt bereits schlussfolgern, dass es in den nächsten zwei Jahren schlimmer wird. Also jetzt, wenn man so will, wir stehen noch vor der Abbruchkante gerade. Ab jetzt wird immer weniger gebaut werden. Und dass sozusagen die jetzt für dieses Jahr prognostizierten 250.000 Wohnungen, die noch fertiggestellt werden können, davon werden wir in den nächsten Jahren träumen, dass wir die hätten. Vor dem Hintergrund, sozusagen der zweite Teil der Frage, der Wohngipfel, ging ja nicht um Bauen, ging ja um Wohnen, jedenfalls in der Überschrift dieses Events am Montag, als Lobbyist würde ich jetzt sagen, war ein Versuch, in die richtige Richtung etwas zu tun. Als jemand, der die Dramaturgie im Markt wahrnimmt, würde ich sagen, das war verschenkte Zeit für alle, die teilgenommen haben und die diesen Gipfel vorbereitet haben. Natürlich ist eine Kleinigkeit passiert. Wohneigentum für junge Familien, die sich ein KfW-40-Haus bauen wollen, wird zukünftig bis zu 90.000 Euro zu versteuern des Jahreseinkommen gefördert. Bisher waren es nur 60.000. Für die 60.000 hat sich niemand interessiert. Das war ein Mismatch. Ja, da gab's und jetzt mit den 90.000. Genau. 212 Anträge bis August. Also homöopathisch. Mit den 90.000 sind es ein paar mehr. Aber das Programm ist limitiert auf 350 Millionen Euro Kreditzusage. Das reicht maximal für 3.000 Familien. Also schon, wenn man die Dimension sich anschaut. Also wir brauchen 400.000 Wohnungen. Wir laufen auf unter 200.000 hinaus sichtbar. 3.000 Wohnungen, 3.000 Einfamilienhäuser zu fördern oder nicht zu fördern, ist also verändert den Wert gerade nicht. Und alle anderen Maßnahmen waren mehr oder weniger irrelevant.
Lass uns noch mal einen Schritt kurz zurückgehen. Warum ist es denn gerade so dramatisch, die Lage am Bau? Also warum ist es jetzt schon so schlimm und warum denkst du, dass es die nächsten 1-2 Jahre noch schlimmer werden wird?
Ja, also wir schauen auf eine Zeit zurück, wenn man so will, seit 2011, seit 11, 12, in der wir in Deutschland eine sehr positive Entwicklung der Nettomigration hatten. Mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU kamen immer mehr Menschen zu uns. Das hat zuerst die Leerstände gefüllt und irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen Wohnungen bauen und haben angefangen, schrittweise mehr Wohnungen zu bauen. Das war eine positive Entwicklung. Unterstützt von einem niedrigen Zinsniveau haben wir auf allen politischen Ebenen, von den Kommunen bis zum Bund, jedoch diese Zeit auch genutzt, um die Bauvorschriften, die Bauregulierung dramatisch zu erhöhen und Steuern und Abgaben auf Bautätigkeit auch massiv zu erhöhen. Das haben wir in der Phase der Niedrigzinsen alles verkraften können. Es war trotzdem wirtschaftlich sinnvoll zu bauen durch die niedrigen Zinsen. Ja, aber wir haben ein Jahrzehnt der massivsten Regulierung und der Ausweitung der öffentlichen Abschöpfung von Wohnungsbau erlebt. So, jetzt haben sich die Zinsen normalisiert. Die sind jetzt verglichen mit der Niedrigzinsphase höher, also viel höher könnte man sagen, von 1% auf 4% gestiegen. Historisch befinden wir uns aber weiterhin in einer Niedrigzinsphase und da war nur eine leichte Übertreibung, mal nett formuliert, die jetzt raus ist aus dem Markt, auf der Zinsseite. Und während die Zinsen sich halt normalisiert haben, haben sich die Bauvorschriften nicht normalisiert. Wir bauen in einem regulatorischen Umfeld, das sozusagen den Neubau jeder Wohnung dramatisch verteuert hat. Und dramatisch heißt, in den 10 Jahren hat sich ungefähr verzweieinhalbfacht die Kosten für Wohnungsbau. Und das nicht durch was ja gar nicht von der Politik vorgeschoben wird, also Ukraine-Krieg oder allgemeine Inflationsentwicklung, sondern durch Regulierung. Wir haben uns den Bau teuer reguliert. Und davon müssten wir wieder runter, wenn wir mehr Wohnungsbau wollten.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet als Magazin des Jahres und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Aber es passiert ja auch schon teilweise so ein paar Impulse gab es ja auch von der Politik in genau diese Richtung, oder? Ich meine, jetzt haben wir gesehen, Thema serielles Bauen. Das wird ja so gerne als Wunderwaffe am Bau gesehen. Es ist schneller, es ist günstiger, wenn ich jetzt nicht jedes Haus als Unikat quasi baue, sondern in Serienproduktion gehe und hinterher auf der Baustelle quasi alles wie Lego zusammensetze. Das soll ja vorangetrieben werden. Und du hast ja gerade auch angesprochen, das Thema Steuern. Der Staat langt ja ganz schön zu, zum Beispiel über die Grunderwerbsteuer, die bis zu 6,5% geht, je nach Bundesland. Aber da ist ja auch zumindest Bewegung drin. Wir sehen ja schon, dass es da für Privatpersonen Rückerstattungen gibt. Wir sehen, dass Bundesländer wie jetzt neulich Thüringen die Grunderwerbsteuer zumindest senken. Und auch das Thema Öffnungsklausel wird ja jetzt gerade im politischen Berlin debattiert. Also Christian Lindner, unser Finanzminister, möchte sich ja dafür einsetzen, dass die Länder da mehr Spielraum bekommen, zum Beispiel niedrigere Grunderwerbsteuer für Private, höhere für Institutionelle, was den Bau jetzt nicht unbedingt befeuert, aber zumindest ein Schritt erstmal ist. Also glaubst du nicht, dass da das ganze Thema Regulierung und Steuern erkannt wurde, dass man da jetzt gerade etwas umsteuern muss?
Da muss man umsteuern, korrekt. Also seit einem Jahr muss man da umsteuern.
Aber tut die Politik das nicht gerade auch ein bisschen?
Die Politik redet darüber, dass man umsteuern müsste. Das ist kein Umsteuern. Also wenn der Kapitän der Titanic sagt, wir müssten jetzt eigentlich langsamer auf den Eisberg zufahren oder an ihm vorbeifahren, ist das kein Umsteuern. Umsteuern heißt Steuer rumdrehen. So, und im konkreten Fall der Steuern, die Grunderwerbsteuer auf ein vernünftiges Maß, gerade für junge Familien, wieder senken. Darüber reden wir jetzt seit langem, das ist richtig. Wir tun es aber bisher nicht. Und also du hast Thüringen angesprochen, also von 6,5 auf 5 ist, also ja, das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber für junge Familien sind 5% immer noch viel Geld. Und das wird jetzt auch erstmal vor dem Thüringer Verwaltungsgericht diskutiert werden, ob das überhaupt wirksam ist. Also am Ende auch keine Maßnahme. Und ja, serielles Bauen ist ein Lösungskonzept für die Zukunft. Da forschen wir, kann man sagen. Wir haben ein paar Beispielprojekte. Aber auch darüber reden wir jetzt seit Jahren. Das entfaltet Status quo erstmal im Markt überhaupt keine Wirkung, dass wir darüber reden und experimentieren. Status quo gibt es weiterhin 16 Landesbauordnungen ein seriell erbautes Gebäude in einem Bundesland kann man noch lange nicht woanders bauen. Ganz zu schweigen von den Kommunen, die auch in ihren Bebauungsplänen genügend Regeln aufstellen, um zu verhindern, dass man einfach mal ein bereits gebautes Gebäude nochmal bauen könnte.
Was wären denn dann aus deiner Sicht die besten Mittel, um jetzt möglichst schnell gegenzusteuern?
Also, wir haben schon über die richtigen Themen gesprochen. Also die Steuer- und Abgabenlast ist ein Problem. Und dass wir Wohnungsbau, sowohl den sozialen Wohnungsbau als auch den von Jungfamilien für die eigenen vier Wände mit 19% besteuern. Also die Bauleistung, die Bautätigkeit, das Baumaterial. Während wir Solaranlagen, die man sich aufs Dach schraubt, steuerfrei stellen, ist nicht nachvollziehbar. Also wenn es ein Grundbedürfnis in Deutschland gibt, dann ist das Wohnen. Und ähnlich wie bei Lebensmitteln sollten wir auch die Bauleistung für den eigenen Wohnraum entsprechend steuerlich besser behandeln. Und das ist, da geht substanziell um Geld. Gerade wenn es um Wohnungsbau geht, das sind gerade 19%, die da einfach on top kommen. Das Zweite, die Grunderwerbsteuer ist ein Thema, um Bewegung in den Wohneigentumsmarkt zu bekommen. Also Status quo kann sich ein älteres Ehepaar nicht leisten, die zu große eigene Immobilie gegen eine kleinere Immobilie zu tauschen, weil durch die doppelt anfallende Grunderwerbsteuer plus weitere staatlich regulierte Abgaben für Notare, für das Grundbuchamt so viel Transaktionskosten anfallen, dass also die verlieren ein Zimmer nur, weil sie umziehen. Also ohne irgendwas es ist ein reiner Wertverlust. Das rechnet sich halt nicht. Deswegen bleiben alte Menschen erst recht in ihren zu großen Wohnungen. Also um dort Bewegung reinzukriegen und damit Wohnraum für junge Familien freizumachen, der jetzt gerade suboptimal genutzt wird, brauchen wir eine drastische Reduzierung der Grunderwerbsteuer deutschlandweit, flächendeckend in allen Bundesländern. So, dann auf der Bauvorschriftenseite. Also ja, auf dem Wohngipfel wurde beschlossen, die geplanten Verschärfungen der Bauvorschriften nicht in Kraft treten zu lassen. Also wir gehen jetzt nicht ab dem 01.01.2024 auf den EH40-Standard als Mindestanforderung für Wohnungsbau in Deutschland. Wir haben aber keinen Schritt unternommen, um die Bauvorschriften zu reduzieren. Und sämtliche Förderprogramme, die Bundesrepublik gerade auflegt oder auch die Länder auflegen, sind immer an extrem hohe Bauvorschriften gekoppelt. Weg damit. Also warum muss eine junge Familie, die 90.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat, ein EH40-Haus mit sozusagen nachhaltigen Kriterien bauen jetzt? Warum kann die nicht ein Haus bauen, was sie haben möchte und was sie jetzt braucht? So, also wir haben unheimlich viel, also es muss viel passieren einfach. Es muss unheimlich viel passieren, in jedem Detail.
Gut, ich will noch auf eine Sache eingehen. Du hast auf Twitter gerade neulich geschrieben, dass unter dem Deckmantel sozialer Wohnungsbau der Neubau verhindert bzw. verteuert wird. Das musst du kurz erklären, denke ich, um das
das ist,
falschen Hals zu bekommen.
Absolut. Sozialer Wohnungsbau klingt erstmal immer toll. Bedeutet in der Praxis, wir allokieren enorme Ressourcen aus unserem Steueraufkommen, um wenige Wohnungen zu bauen. Also um eine Sozialwohnung zu bauen, brauchen wir sehr viel Geld. In die Sozialwohnung kann dann genau eine Familie einziehen. Und bedingt durch die extrem abgesenkten Mieten und fehlende Fehlbelegungsregulierung führt das dazu, dass diese Familie dort einmal einzieht und im Schnitt die nächsten 30 Jahre dort lebt. Diese Familie macht bestenfalls eine andere Wohnung frei. Also wir haben sehr kurze Umzugsketten dann auch noch. Wenn wir es schaffen würden, dass junge Familien, die bauen wollen, sozusagen diese Schwelle nur überschreiten müssen, dann brauchen wir einen Bruchteil des Kapitals aus der steuerlichen Perspektive, so ungefähr einen Zehntel nur, um die gleiche Wohnung zu errichten, also das sozusagen den gleichen Neubau zu erreichen. Plus diese Familie zieht dann gewöhnlich aus einem gehobenen Miethaushalt aus. Dort zieht jemand anderes aus, der aus einem qualitativ niedrigeren Mietsegment kommt. Und so gibt es eine Umzugskette, die im Schnitt bei 6 liegt. Das heißt, 6 Familien werden durch einen Bruchteil des Steueraufwandes in eine bessere Wohnumgebung gebracht. Also deswegen, also sozialer Wohnungsbau mit dieser Fokussierung ist eine enorme Allokierung unserer Ressourcen und gleichzeitig hilft er sehr wenigen nur, während sozusagen Wohnungsneubau im Wohneigentumsbereich sehr vielen hilft.
Aber diese Wohnungsumzüge, von denen du sprichst, kann man ja nur durch Druck erreichen. Also Druck heißt durch höhere Mieten vor allem. Das ist jetzt ein wenig populärer Vorschlag für Politiker zumindest.
Also jetzt mal bei der Wohneigentumsförderung erzeugen wir Umzugsketten ganz von allein. Da brauchen wir keinen Druck. Weil also in Deutschland leben ein Großteil der Miethaushalte zwischenzeitlich in Bedingungen, in denen sie nicht leben wollen. Das heißt, die wollen umziehen, sie finden nur keine neuen Wohnungen. Das heißt, wenn wir Wohneigentum schaffen und Umzugsketten erzeugen, ziehen die ganz freiwillig um und erzeugen ein besseres Match zwischen dem, was wir an Wohnraum haben in Deutschland und wie er genutzt wird. Das würde von ganz allein passieren, ohne eine Veränderung der Mietrechtsregulierung, wenn man so will. Wenn wir ohne Neubau im Mietwohnungsbestand für Veränderung sorgen wollen, dann bräuchten wir eine Deregulierung des Mietmarktes. Das ist richtig. So, aber noch reden wir ja gerade über Neubau, wenn man so will. Der könnte viel bewirken.
Aber es wird ja nicht nur durch Neubau gehen. Also wir werden ja auch mit dem Bestand arbeiten müssen und eben auch mit dem Umbau oder Umnutzung von Büroimmobilien, Gewerbeimmobilien zu Wohnraum. Also es ist ja eine ziemlich lange Kette, was da alles da dran hängt. Wie müsste man das Thema viel stärker forcieren?
Ja, also ich rede gern auch über die Umnutzung von Büroimmobilien in Deutschland. Das ist für die Lösung unserer Herausforderung im Wohnungsmarkt ist das ein Nebenkriegsschauplatz. Also wir haben ein paar Bürostandorte, die nicht mehr attraktiv sind und wo es auch möglich wäre, das in Wohnraum umzubauen. Aber da reden wir über ein paar 1000 Wohneinheiten pro Jahr, die wir da vielleicht schaffen können. Praktisch gesehen, gerade in den Zentren, wo viel Büroraum ist, wird der auch in der Zukunft gebraucht werden. Er wird neu gebaut werden und sozusagen das ist ein dynamisches Marktumfeld. Wenn wir darüber reden, was wir im Wohnungsmarkt tun wollen, neben Neubau, Entspannung zu erzeugen, dann wäre es eine Deregulierung des Mietmarktes. Also wir müssten ermöglichen, dass Menschen im Mietmarkt wieder umziehen, einfach weil sie es können. Also und weil es sie nicht, also weil sie es können, das heißt, es muss eine Wohnung frei sein, die zur Vermietung angeboten wird und der Preisunterschied zwischen dem, was sie in der alten Wohnung zahlen und dem, was sie in der neuen Wohnung zahlen, darf nicht dramatisch hoch sein. Und dafür müssten wir eine Regulierung schaffen, die das ermöglicht, also oder genauer gesagt, die bestehende so weit abbauen, damit das wieder passiert.
Es gibt ja auch in Berlin bei euch einen sehr, sehr interessanten Vorschlag. Da kommen ja schon immer mal wieder interessante Ideen aus der politischen Ecke. Und jetzt neuerdings ploppt ja auch mal wieder hoch das Thema Enteignung. Wir erinnern uns, vor 2 Jahren haben wir die Berliner für die Enteignung oder Vergesellschaftung, so heißt es ja ganz formal, von großen Wohnungskonzernen gestimmt. Deutsche Wohnen war ja so das große Beispiel. Momentan ploppt das Ganze ja wieder hoch. Jetzt wollen sie halt mit einer neuen Initiative versuchen, die Enteignung von großen Wohnungsunternehmen zu erzwingen, um halt Entspannung am Mietmarkt irgendwie durchzusetzen. Weil wir haben ja gesehen, im letzten Jahr sind die Mieten, die Neuvertragsmieten zumindest, die Bestandsmieten sind ja weiterhin relativ niedrig, schon deutlich gestiegen. Du bist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so der große Freund von Enteignung, oder?
Überraschenderweise. Ja, also Ja, ich würde mal sagen, jeder, der einigermaßen logisch denken kann, sollte das schnell erkennen, dass das Unsinn ist. Es entsteht durch Enteignung keine neue Wohnung. Die Wohnungen, die dort enteignet werden sollen, sind bewohnt bereits und zählen zu den günstigsten am Markt. Also wir reden ja darüber, dass Vermieter mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet werden sollen. Die haben im Schnitt unter 8 Euro Miete, sozusagen bewohnte Wohnungen unter 8 Euro Miete. Also das Einzige, was die Enteignung erzeugen wird, noch mehr Frust der Mieter darüber, dass die öffentliche Hand nicht in der Lage ist, irgendetwas in den Griff zu kriegen, gerade in Berlin. Also es ist eine reine Nebelkerze und Ablenkung.
Ja. Vor ein paar Jahren mit der Mietpreisbremse, die wir hatten, hat ja auch nicht so ganz funktioniert. Hinterher wurden ja viele Wohnungen in Eigentumswohnungen letztlich umgewandelt. Hat dem Mieter auch nicht sonderlich geholfen.
Natürlich, also man muss das verstehen. Also unsere Mietregulierung und auch alles, also auch diese Richtung Enteignung und die Richtung Kappung der Mieten durch eine Begrenzung in irgendeiner Form führt halt dazu, dass Menschen sich mehr Wohnraum leisten können, weil also niedrige Miete heißt, ich kann mir für das gleiche Geld mehr Fläche mieten. Oder ich bleibe halt in der Fläche, die ich einmal hatte, auch wenn ich sie nicht mehr brauche, auch wenn die Kinder ausgezogen sind. Auch wenn mein Ehemann zwischenzeitlich verstorben ist, ich bleibe in der Wohnung drin, weil ich kann es mir ja leisten. Steigt ja nicht die Miete. So, ja. Und das führt dazu, dass wir einen irren Flächenverbrauch im Bestand erzeugen. Und das ist etwas, was natürlich im Interesse der bestehenden Mieter ist, was aber nicht im Interesse derer ist, die sich verändern wollen. Also jeder, der in die Stadt kommt, weil er einen Job gefunden hat, jeder, der sich verliebt, jeder, der Kinder kriegen möchte, jeder, der sich wieder trennen möchte, hat davon nichts. Und das ist ein Problem. Also deswegen ist also Mietregulierung ist veränderungsfeindlich.
Um es vielleicht mal ein bisschen so abzurunden, diesen Themenkomplex schon mal. Also wir brauchen auf der einen Seite weniger Regulierung, wir müssen die Steuerlast senken, damit der Neubau angekurbelt wird. Gleichzeitig müssen wir auch den Mietmarkt, sagst du, deregulieren, um da auch mehr Fluktuation zu erzeugen. Aber jetzt wollen wir jetzt nochmal auch auf das Thema gehen, was bedeutet denn der ganze Spaß denn für mich als privater Käufer? Wenn ich mir jetzt eine Immobilie kaufen möchte, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ja oder nein? Und da sprichst du gerade mit zwei verschiedenen Ansätzen. Felix zum Beispiel wohnt im wunderschönen München in der Mietwohnung, ich im noch schöneren Duisburg in einem Haus. Wer macht's denn jetzt richtig? Also ich mach's sowieso richtig, weil ich in Duisburg lebe, das ist ja schon mal klar.
Obacht, Philipp.
Ja, also die Frage lässt sich generell gar nicht so leicht beantworten. Also grundsätzlich ist die Entwicklung, gerade auf der Bauseite, aber auch in unserem Wohnungsmarkt sozusagen prognostizierbar für die nächsten Jahre. Wir werden massiv steigende Mieten sehen. Wir werden eine massive Knappheit sehen, jedenfalls im Mietmarkt. Das heißt, wenn sich Felix verändern möchte, dann kann man, also weil er sich verliebt, weil er Kinder kriegen möchte, wir kennen uns nicht gut genug, um damit ich dein nächstes Trigger-Event erraten kann.
Wird dir noch eine Lebensberatung gleich?
Ja, das geht damit einher. Also, leider strahlt das demnächst auch auf die Partnerberatung aus, ja? Korrekt. Also, nein, Spaß beiseite. Aber also in dem Moment, wenn sich Felix verändern will, oder wenn er das demnächst vorhat, kann ich ihm nur raten, sich über das Thema Wohneigentum, mit dem Thema Wohneigentum auseinanderzusetzen. Der Mietmarkt wird keine attraktive Lösung dafür mehr bieten. Ein Grund dafür ist auch, dass alle anderen, die vielleicht jetzt schon in genau den richtigen eigenen vier Wänden wohnen, den kann man auch nicht mehr raten, zur Altersvorsorge noch eine Wohnung zu erwerben und diese zu vermieten. Also das ist sozusagen die Gegenposition auch in gewisser Weise, weil das unattraktiv ist. Und dadurch wird halt der Mietmarkt immer beschränkter, während der Eigentumsmarkt immer attraktiver wird relativ. Und aufgrund der leicht zu prognostizierenden Knappheit von Wohneigentum oder Wohnen überhaupt von Wohnraum in Deutschland in den nächsten 10 bis 20 Jahren, ist das eine Entscheidung, will ich schön wohnen oder will ich irgendwie schaffen, noch ein Dach über dem Kopf zu haben? Und zwischen diesen beiden Optionen, also hätte ich eine klare Präferenz.
Ja, das sehe ich ein. Jetzt bist du ja selbst Immobilienbesitzer, du bist aber kein Vermieter, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Korrekt, ja. Genau. Also jetzt, und ich bin ja auch jüngst erst Immobilienbesitzer geworden, war brutal formuliert. Ich war auch lange Mieter, weil ich den hochattraktiven deutschen Mietmarkt, den wir bis 2011 hatten, auch sehr geschätzt habe. Ja, ich bin kein Vermieter und das hat auch gute Gründe, weil das sind die Rahmenbedingungen. Die waren zwar vor kurzem ökonomisch noch kurzfristig attraktiv, aber es war absehbar, es war projizierbar in die Zukunft, dass sich das verschärfen wird und Insofern habe ich mich bewusst auch dagegen entschieden, sozusagen als Vermieter aufzutreten.
Aber was macht dich denn so pessimistisch gegenüber dem Thema Immobilien als Kapitalanlage? Weil viele sagen ja jetzt gerade, okay, die Preise, die sind gesunken, gleichzeitig kann ich wieder eine höhere Miete durchsetzen. Vor ein paar Jahren hat es ja noch ein vervielfältiger, also bis ich quasi durch die Mieteinnahmen den Kaufpreis wieder drin habe von, keine Ahnung, 30 oder so. Das dreht sich ja jetzt gerade so ein bisschen. Also was macht dich da so pessimistisch?
Ja, also vielleicht mal also jemand, der sich professionell damit beschäftigen möchte. Also das, und du hast gerade so sozusagen KPIs, traditionelle Kennzahlen genommen für Investments. Der das professionell tut, der kann sich sicherlich auch überlegen, gibt es Segmente im Mietwohnungsmarkt, im Wohnungsmarkt, wo es für mich von der Rendite und vom Risiko her attraktiv ist. Und die gibt es auch weiterhin. Also insofern, um Gottes Willen, das ist kein Statement, dass man nicht in Wohnraum investieren kann und sollte. Aber sich eine Eigentumswohnung im Wettbewerb mit Eigennutzern zu kaufen und diese dann in einem massiv regulierten Umfeld und die politische Tendenz ist ja eher mehr Regulierung als weniger Regulierung, zu vermieten und das Eigentumsrisiko mit den damit verbundenen Regulierungsrisiken auch zu tragen, das finde ich relativ zu anderen Anlageformen gerade nicht attraktiv. Also wie gesagt, Nischen, Mikroapartments, studentisches Wohnen, Seniorenwohnheime, also Dinge, wo noch viel passieren muss in Deutschland, sind Investitionsfelder. Aber die ganz normale Mietwohnung, die ist ein Auslaufmodell für Investoren.
Ja, worüber wir ja auch noch sprechen wollten, das hatte ich ja gerade auch schon in der Frage so angerissen, das Thema, was soll ich denn jetzt als Privatnutzer tun? So, für die meisten ist das ja so die entscheidendere Frage. Und da ist ja der Kauf der Immobilie nicht nur eine emotionale Entscheidung, aber auch. So, jetzt haben wir halt in den letzten Monaten gesehen, dass die Preise schon deutlich runtergegangen sind. Man sieht aber auch die Dynamik des Preisrückgangs, die nimmt halt ab. Also die Preise fallen nicht mehr so stark wie jetzt vor einigen Quartalen noch. Gleichzeitig pendeln sich die Zinsen auf einem gewissen Niveau ein und es wird nicht morgen auf einmal wieder auf 1% runtergehen. Wie soll ich mich da jetzt positionieren?
Ja, also wenn ich den Bedarf habe, umzuziehen, weil ich Kinder erwarte oder weil sie sogar schon da sind, das ist ja so eines der typischen Trigger-Events, oder war es bei mir zumindest, dann muss ich mich jetzt mit dem Erwerb von Wohneigentum beschäftigen. Ich muss ein Verständnis dafür entwickeln, was genau ich wirklich brauche, denn ich starte in diese Journey des Wohneigentums immer mit sehr hohen Erwartungen. Und die Marktrealität lehrt mich dann über die Zeit, was wirklich geht. Also in diese persönliche Lernkurve muss ich mich hineinbegeben. Und ich muss meine Fühler im Markt ausstrecken, um in dem Moment da zu sein und bereit zu sein, die Immobilie zu kaufen, die wirklich zu mir passt, wenn sie gerade da ist. Denn die sind selbst heute nicht reichlich gesät. Es ist nicht so, dass ich da rausgehen kann und ganz schnell die Wohnung finde, die ich wirklich brauche und die zu mir passt. Und zu mir passt heißt neben der richtigen Anzahl von Zimmern auch, die ich mir finanziell leisten kann. Und darauf muss ich mich halt auch vorbereiten. Also ich muss Klarheit haben, wie ich etwas finanziere, was ich auch bis dahin noch tun kann, um das zu optimieren. Und muss dieses ganze Paket geschnürt haben, um im Moment des Auftauchens der richtigen Immobilie zum richtigen Preis handlungsfähig zu sein. Und wenn man Zeit hat, und das haben einige, ein halbes Jahr verhandeln mit dem Verkäufer.
Heißt aber auch im Zweifelsfall, wenn der Preis zu hoch ist, dass man Abstriche machen muss. Also auf Komfort zu verzichten oder auf die Lage ein wenig Abstriche zu machen. Weil, sagen wir ehrlich, die meisten Häuser sind halt für die viele, viele Leute draußen immer noch nicht finanzierbar.
Ja, korrekt. Also wir haben ein Mismatch dessen, was wir uns bis vor kurzem leisten konnten. Gerade also die Generation, sagen wir mal 30 plus, die in tollen zentralen Wohnungen lebt, die jetzt unheimlich teuer geworden sind in den letzten Jahren. Und trotz positiver Einkommensentwicklung, was sie sich halt praktisch dann wirklich leisten können. Und in der innerstädtischen Immobilie können sich dann viele halt nicht leisten. Das heißt, ich muss raus und ich muss Abstriche machen. Genau, am Ende ist es leider ein Verzicht, an den wir uns im Wohnungsmarkt plötzlich gewöhnen müssen. Das ging in Zeiten niedriger Zinsen leichter. Da waren es auch Anpassungen, die man vornehmen musste. Die waren halt nicht so drastisch, wie sie heute sind. Aber das habt ihr gerade ja schon richtigerweise gesagt. Also die Welt wird sich nicht dramatisch verändern in den nächsten Jahren. Also die Immobilienpreise werden nicht wesentlich fallen. Wir sind in der Seitwärtsentwicklung de facto. gerade wenn sie energetisch ordentlich in einem ordentlichen Zustand sind. Und die Zinsen, die können sich sicherlich noch mal ein Zehntel oder ein paar bewegen, auch nach unten gerade. Das ist eher zu erwarten mittelfristig, aber auch die werden nicht schnell wieder auf 1% fallen. Das heißt, ich bezahle mit Lebenszeit dieses Warten und ich muss mir einfach anschauen, wie lebe ich jetzt gerade und wie könnte ich leben mit dem, was ich mir leisten kann, ein Stückchen weiter draußen.
Stichwort Abstriche machen. Kommen wir jetzt vielleicht ganz kurz zu Hyperport, weil die Anleger von eurer Firma mussten in den letzten Monaten und Jahren auch gute Nerven haben, sage ich mal. Ich glaube, im letzten Jahr ist die Aktie fast um die Hälfte eingebrochen kurzzeitig. Mittlerweile hat sie sich wieder deutlich erholt. Auf Jahressicht, glaube ich, plus 70%. Allerdings auf 5-Jahressicht noch immer 20% im Minus. Das hat auch für dich finanziell einiges bedeutet, weil du bist ja der größte Anteilseigner von Hyperport. Das heißt, auf dem Papier hast du zwischendurch fast 100 Millionen Euro mal verloren. Wie fühlt sich denn das an?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Na, das, also ganz ehrlich, das Produkt, was aus der Anzahl meiner Aktien und dem Aktienkurs entsteht als Zahl, hat außer in einem Depotauszug, den ich einmal im Quartal zugesendet bekomme, für mich keine Bedeutung. Also für mich hat sich die Welt dadurch nicht verändert. Wo sich die Welt für mich verändert hat, ist, sind wir in einer Phase, wo wir dadurch, dass wir ständig Marktanteile gewinnen, ständig wachsen, immer wieder neue Dinge beginnen können und unsere sozusagen Kreativität im Wohneigentumsmarkt und in den anderen Märkten, die Hyperport bedient, ausleben können. Und die findet gerade nicht statt, wenn man so will. Also durch das Marktumfeld sind wir in einer Phase, wo wir, wenn man so will, konsolidieren müssen, genau überlegen müssen, welche Ideen fangen wir noch an und da sehr, sehr behutsam sein müssen in dem Umgang. Und das ist prägender für mich persönlich und auch für Hyperport als die Frage, sozusagen, was passiert da gerade am Aktienkurs und was sozusagen auf welchen Preis verständigen sich Käufer und Verkäufer von Aktien gerade?
Aber die Erholung der letzten Monate ist ja schon darauf zurückzuführen, dass die Anleger darauf spekulieren, dass es in Zukunft wieder bergauf geht, zum Beispiel bei Baufinanzierungen. Sind wir da jetzt schon, haben wir dieses Tal schon durchschritten oder ist es noch so, man dümpelt noch ein wenig vor sich hin?
Naja, also genau, wie es so schön heißt, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Die Zukunft ist aus heutiger Sicht klar. Also die Zukunft heißt in Deutschland, der Mietmarkt wird kleiner werden, weil unattraktiv für die Vermieter und auch irgendwann unattraktiv für die Mieter durch die hohen Mieten. Der Wohneigentumsmarkt wird größer werden und Wohnen ist dank der ökonomischen Rahmenbedingungen in Deutschland etwas, was immer mehr Menschen brauchen. Also wir haben Zuzug und wir haben Alterung, also es gibt viele Makrotrends, die leicht prognostizierbar sind. Das heißt, wir sind auf jeden Fall sehr stark zentral für einen der wichtigen Märkte hier in Deutschland im Zentrum Europas. So, das ist sicher. Was unsicher ist, ist, wie lange dauert jetzt noch dieses Tal, in dem wir uns gerade befinden? Also wann materialisiert sich die Erholung und die Normalisierung? Und da ist jeder, wenn man so will, in diesem Markt eine andere Meinung, wie viele Monate oder Jahre das noch so dauern wird oder ob sogar erstmal noch mal schlimmer wird und wir noch stürmischere Zeiten erleben. Und das macht dann den Unterschied in der Perspektive der Aktionäre aus. Wie optimistisch ist man bezüglich der Geschwindigkeit der Erholung?
Also ein wenig Geduld kann nicht schaden. Das höre ich gerade so raus bei dir.
Auf jeden Fall, genau. Also es ist ein Wort, das ich bis vor kurzem nicht kannte. Ich musste das jetzt auch kennenlernen. Aber Geduld ist etwas, was man leider gerade haben muss im Wohnungsmarkt, in den politischen Rahmenbedingungen und in der Erholung.
Okay. Roland, vielen Dank für deine Einschätzung. War ein sehr schönes Gespräch, denke ich. Wir haben viel erfahren, viel mitgenommen. Ich glaube, Philipp und ich diskutieren noch ein wenig im Anschluss an das Gespräch die Vorschläge von dir. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast und vielleicht sprechen wir gerne mal wieder zu diesem Thema.
Also sehr gern. Das Thema bewegt mich und es hat Spaß gemacht mit euch. Danke euch.
Super, Ronald. Vielen Dank. Schönen Grüße nach Berlin.
Genau, schöne Woche.
Ja.
Ciao.
Gleichfalls. Macht's gut. Tschüss.
So, Philipp, wir sind wieder allein im Studio.
Ja, jetzt können wir wieder unseriös sein. Ich meine, du hast die ganze Zeit schon deine Schuhe aus, sonderlich seriös wirkt das nicht.
Du musst ja nicht dauernd auf den Tisch schauen.
Ich rieche es doch.
Es geht ja nur um ein Wohlbefinden hier im Studio.
Genau. Ja, aber wir wollten ja noch mal kurz über das Gespräch mit Ronald sprechen. So, Felix, dein Eindruck. Hat er recht, hat er Unrecht?
Jein, würde ich sagen, oder? Das ist ein typisches, also natürlich hat er in vielen Punkten recht. Also was die Politik in den letzten Jahren fabriziert hat, war ja ein Kuddelmuddel an Einzelmaßnahmen, die irgendwie keinen Schwung entfaltet haben. Und sagen wir ehrlich, der Baugipfel ist so eine Fortsetzung von diesem Herumdoktoren an Problemen, ohne dass man da jetzt die ganz große Lösung schon gefunden hätte.
Wobei, ich bin da etwas optimistischer, muss ich sagen. Also wir prügeln immer total auf die Politik ein, auf die Bauministerin Frau Geiwitz. Aber so mein Eindruck dessen war, ja komm, jetzt zeigt man sich mal kompromissbereit. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen die Probleme am Bau lösen. Aber es zeigt schon, dass alle Beteiligten wissen, ey, hier ist halt richtig der Karren im Dreck und wir müssen was tun, um den Karren wieder da rauszukriegen. Stichwort Energiebilanz. Na, jetzt sagt sogar Robert Habeck, ja, die Sache mit dem EH40-Haus lassen wir erstmal bleiben, weil es den Bau einfach massiv verteuert. Und das als Grüner.
Ja gut, es ist wieder fraglich, warum man jetzt unbedingt gerade beim Klimaschutz schon wieder sparen muss, finde ich. Vor allem das Signal ist es natürlich ein wenig verheerend, aber ich finde ja schon, dass diese Verschärfungen bei den Energieeffizienten, die gingen auch zu weit vom Aufwand her. Also Kosten-Nutzen waren da nicht mehr in einem guten Verhältnis. Und ja, du hast schon recht, dass Frau Geiwitz natürlich gerade eine sehr undankbare Aufgabe hat, weil sie ja eigentlich nur die Versäumnisse ihrer Vorgänger geerbt hat. Und das Positive ist, ja, jetzt sprechen wir zumindest mal über die ganzen Probleme. Für viele Jahre durch die niedrigen Zinsen hat es ja jetzt nur noch Fachleute interessiert, dass das jetzt irgendwie schon damals absehbar ist, dass das nicht so nicht gut läuft.
Aber und das schon damals nicht geklappt hat, bei den 400.000 Wohnungen haben wir auch mit Billigzinsen nicht hinbekommen, wenn man mal ehrlich ist. Ne?
Schon, aber der ganze Immobilienmarkt war ja noch da deutlich, hätte noch floriert bis vor wenigen Jahren, muss man sagen.
Mm-hmm, genau. Und Roland hat ja auch sehr viel über das Thema Eigenheimförderung oder Eigenheimerwerb im Allgemeinen gesprochen und wie sehr trifft dich das jetzt als Mieter, dass du alles falsch machst, dass du in München jetzt kein Haus kaufst mit deinem Millionengehalt?
Ja gut, also denke einfach, die Möglichkeit ist nicht da. Also hätte gesagt, ich soll mich irgendwie umschauen. Die Augen tue ich gerne offen halten. Aber
vielleicht hat er was für dich. Müssen wir doch mal fragen.
Meine wunderbare Studentenwohnung mitten in München werde ich dann wohl aufgeben müssen für einen Vorort. Und die Münchner Vororte sind jetzt eben auch nicht so viel schöner als anderswo.
Was man auch noch, glaube ich, sagen muss, ne, wir haben es ja auch schon in der Anmoderation gesagt und auch kurz, als Roland sich vorgestellt hatte, ne, er verdient ja im Prinzip ja auch daran, wenn du dir eine Immobilie kaufst, ne, nämlich über die Kreditvermittlung, da kriegen die ja eine Provision. Also das muss man, glaube ich, immer noch im Hinterkopf haben. Aber trotzdem finde ich, das, was er sagt, trifft größtenteils zu, auch wenn er zum Teil natürlich ein Eigeninteresse daran hat.
Und natürlich auch die Bewegung im Mietmarkt ist so. Ich meine, wir kennen, glaube ich, jeder privat auch Menschen, die in zu großen Wohnungen, oder zu großen, also einzeln in einer 4-5-Zimmer-Wohnung wohnen, einfach weil die Mieten ja eingefroren sind, mehr oder weniger. Also seit 10, 15 Jahren da nicht viel passiert ist und deswegen auch Leute keinen Anreiz haben, sich da irgendwie neu zu orientieren. Und wenn ich dann natürlich für eine kleinere Wohnung fast so viel zahlen muss wie für meine große Wohnung, dann warum sollte ich ausziehen? Ganz dumm bin ich ja auch nicht. Aber deswegen gibt es eben auch extrem wenig Bewegung auf diesem Mietmarkt. Also meine Cousine sucht gerade eine Wohnung in München. Das war vor einigen Jahren noch einfacher. Also da weiß man gar nicht genau, wo man anfangen soll. Man muss einfach Glück haben und Kontakte und gutes Timing.
Absolut.
Also und das ist schon einfach frustrierend auch. Und ja, dieser Frust, da gebe ich ihm Ronald völlig recht, der wird in den nächsten Jahren wachsen, weil das Problem sich verschärfen wird.
Sehr traurige Schlussworte, aber gut, so ist die Lage halt am Immobilienmarkt gerade. Es bleibt spannend. Ich hoffe, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, durchaus was mitnehmen konntet, das Gespräch spannend fandet und nächste Woche wieder einschaltet.
Ciao aus dem Studio und gerne bis bald.
Tschüsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.